SRF 1.
Echo der Zeit. Ägyptens gespaltene Gesellschaft. Militärexperte Robert Springborg sieht schwarz.
Societal divisions are so profound that we could in fact entertain the idea that the state fails, that order breaks down and that the street takes over.
Jetzt droht der staatliche Kollaps. Die Kantone verlangen Transparenz über sämtliche Waffen bei Schweizern zu Hause und Südkorea in der Hand von 30 Familien.
Korean people and Korean economy cannot take the risk of putting our futures in the hand of 30 families.
Ein Risiko, warnt der Finanzexperte. Mehr zu den Megaunternehmen, den Chapels, nach 6:30. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. Ägypten hat eine Woche gewalttätige Ausschreitungen hinter sich. Gegen 60 Menschen sind seit dem 25. Januar, dem zweiten Jahrestag der Revolution, getötet, rund 2000 verletzt worden. Heute nun rief die Opposition zu friedlichen Großdemonstrationen gegen die Regierung Mursi auf. Irin Meyer in Kairo.
Es ist nicht der Millionenmarsch, wie man ihn während des Aufstandes gegen Hosni Mubarak sah, aber es sind viele kleinere Proteste und Demonstrationen quer durchs Land, die sich gegen die Regierung von Mohamed Mursi richten. Vor dem Präsidentenpalast in Kairo, auf dem Tahrirplatz im Zentrum der Hauptstadt, in Alexandria, in Suez oder in der Stadt Port Said, wo es vor einer Woche zu heftiger Gewalt kam nach den Todesurteilen gegen örtliche Fußballfans. Am frühen Abend eskalierte die Lage vor dem Präsidentenpalast und vor der amerikanischen Botschaft in Kairo. Die Polizei gehe mit Wasserwerfen gegen Demonstranten vor, die Steine und Molotow-Cocktails werfen würden, heißt es. Unmittelbar vor Beginn des heutigen Protesttages unterzeichneten politische und religiöse Gruppen ein Papier, in dem zum Gewaltverzicht aufgerufen wird und zum Dialog mit der Regierung. Was diese Vereinbarung wert ist, ist im Moment nicht zu sagen. Oppositionsführer wie Amr Moussa, Hamdin Sabahi oder Mohamed El Baradei werden von vielen Aktivisten auf der Straße nicht oder nicht mehr als ihre Vertreter empfunden. Sie kritisieren heute die Vereinbarung, stelle die brutale Gewalt der Sicherheitskräfte und des Regimes auf die gleiche Stufe mit dem Steinewerfen der Aktivisten. Es gäbe keinen Dialog mit der Regierung, solange diese das Blutvergießen nicht beende, fordern viele. Andere Demonstranten verlangen weit mehr. Den Rücktritt von Präsident Mursi und das Ende der Dominanz der Muslimbrüder.
Irin Meyer aus Kairo. Die Aktivisten gewinnen an Einfluss auf der Straße. Der tiefe Spalt geht nicht nur durch die Gesellschaft, sondern auch durch Polizei und Militär. Das lässt nichts Gutes erahnen, erklärt Robert Springborg, einer der besten Kenner des ägyptischen Sicherheitsapparats. Mehr von ihm nach den Nachrichten. Und die hat jetzt Ursula Vogler.
Der Vorstand der Konferenz kantonalen Polizei- und Justizdirektoren möchte, dass in der Schweiz künftig alle Waffen nachregistriert werden müssen. Die Kantone sollen ein lückenloses Waffenregister führen. Für eine solche Registrierungspflicht benötigt es eine gesetzliche Grundlage. Der Vorstand der kantonalen Polizei- und Justizdirektoren setzt nun aufs Parlament. In einem Schreiben bittet er die Sicherheitskommission des Nationalrats, das Anliegen aufzunehmen und umzusetzen. Die Kantone hoffen, dass ein vollständiges Waffenregister bei der Prävention und Aufklärung von Delikten hilft. Bei rund 5000 ehemaligen Schweizer Soldaten ist weiterhin unklar, ob sie ihre Armeewaffe abgegeben haben. Insgesamt hat die Armee seit März 2012 rund 27.600 Personen angeschrieben. Aufgrund dieser Überprüfungen wurden 33 Armeewaffen eingezogen. Von 870 Personen konnte die Armee keine Adresse ausfindig machen. Die Parteipräsidenten der FDP lehnt den Familienartikel ab. Die FDP teile zwar das Ziel der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Familie erachte sie aber als Privatbereich, teilt die FDP nach dem Entscheid mit. Entgegen den FDP-Parteipräsidenten unterstützen die FDP-Frauen und mehrere Kantonalparteien den Familienartikel. Über diesen entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten am 3. März. Bundesräte sollen alle gleichzeitig in einem Wahlgang gewählt werden und nicht mehr wie bisher einer nach dem anderen. Das verlangt die Staatspolitische Kommission des Ständerats. Zudem fordert die Kommission erneut, dass die Zahl der Bundesräte von 7 auf 9 erhöht wird. Die Erhöhung haben Ständerat und Nationalrat allerdings vor kurzem abgelehnt. In der Stadt Zürich werden ab nächstem Winter 500 Asylsuchende in einem neuen Asylzentrum des Bundes untergebracht. Der Bund will dort neue, schnellere Asylverfahren testen. Dabei sollen Asylsuchende, Behörden, Rechtsvertreter und andere Fachleute im gleichen Zentrum sein. Die Stadtzürcher Sanitätsdienste müssen immer häufiger schwer betrunkene oder unter Drogen stehende Patienten ins Spital bringen. Zudem reagieren diese zunehmend aggressiv auf die Sanitäter. Das zeigt eine Untersuchung des Universitätsspitals Zürich und Schutz und Rettung Zürich über die letzten 10 Jahre. Zwischen 2001 und 2010 erfolgte im Durchschnitt jeder 10. Einsatz wegen übermäßigen Alkoholkonsums oder Drogenmissbrauchs. Die Führung des Schweizer Milchproduzentenverbandes tritt zurück. Präsident Peter Gfeller und Direktor Albert Trösti verlassen den Verband im laufenden Jahr. Als Grund geben die beiden an, dass sich die regionalen Mitgliederorganisationen zu oft nicht an gemeinsame Absprachen gehalten hätten. Seit der Aufhebung der Milchkontingentierung vor 4 Jahren herrscht in der Milchbranche Uneinigkeit darüber, wie der Preiszerfall verhindert werden könnte. In der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft nach amtlichen Angaben 2 Personen getötet worden, der mutmaßliche Attentäter und ein türkischer Wachmann der Botschaft. Mindestens 1 weitere Person wurde schwer verletzt. Der US-Botschafter in Ankara bestätigte den Anschlag und verurteilte die Tat. Laut dem türkischen Innenminister gibt es Hinweise, dass es sich beim Attentäter um einen Linksextremisten handle. Bei der Explosion im Hochhaus des Ölkonzerns Pemex in Mexiko-Stadt sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 120 wurden verletzt. Es werde weiter in den Trümmern nach verschütteten Menschen gesucht, sagte der Generaldirektor von Pemex. Die Ursache der Explosion im Keller des 214 Meter hohen Gebäudes sei noch nicht klar. Tennis. Bei der Davis-Cup-Begegnung zwischen der Schweiz und Tschechien steht es 1:1. Das erste Spiel gewann Stanislas Wawrinka gegen Lukas Rosol, das zweite verlor Henri Lacconsen gegen Thomas Berdych. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.420 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.996 Punkten plus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 23,70 gehandelt, der Dollar zu 90,30 Rappen. Das Wetter. Regnerisch und windig, morgen Nachmittag einige Schneeschauer bis ins Flachland. Im Norden am Nachmittag bis 4 Grad, im Süden höchstens 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Dramatische Flüchtlingssituation in Syrien.
Since October there have been 10 attacks on World Food Programme trucks.
Selbsthelfer werden angegriffen. Weitere Stichworte: Waffenregistrierung in der Schweiz, Eklat bei den Milchbauern und bedrohliche Wirtschaftskraken in Südkorea. Dann, Kroatiens Kreditwürdigkeit ist zwar futsch, aber der EU-Beitritt ist wohl kaum in Gefahr, meint die Kroatien-Spezialistin. Und schließlich, Bridge over Troubled People.
Das ist eine riesige Schweinerei.
Also mir dürfte das sehr wichtig für den Sensebezirk.
Das finde ich gar nicht gut. Ja. Kann man schon fast sagen, größte Grabe. Ja.
Ein Freiburger Brückenstreit. Zuerst aber Ägypten. Dort demonstrieren Zehntausende auch heute wieder in verschiedenen Städten. Polizei und Militär verhalten sich weitgehend passiv. In diesem Thema, dem ägyptischen Sicherheitsapparat, kennt sich kaum einer so gut aus wie Robert Springborg. Er ist Professor an der Militärischen Universität der US Navy in Monterey, Kalifornien. Aber sehr viel länger als in Kalifornien war er in Ägypten. Dort hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht und ist auch mit einer Ägypterin verheiratet. Robert Springborg zeigt sich im Gespräch mit Matthias Kündig zutiefst besorgt über die Stabilität Ägyptens.
Robert Springborg, wer zieht denn derzeit eigentlich die Fäden in Ägypten?
Well, as you just suggested, many people are pulling many strings and that's precisely the problem. No one is absolutely and utterly in control, including the military, which is.
Viele Akteure ziehen an vielen Fäden und genau das ist das Problem. Niemand ist der große Strippenzieher in Ägypten, nicht einmal die Armee, die sich nicht getraut, die unpopuläre Ausgangssperre entlang des Suezkanals durchzusetzen. Das Innenministerium mit rund 1 Million Sicherheitskräften ist in verschiedene Gruppierungen zersplittert. Es gibt Streiks. Die Muslimbrüder sind zwar geeint, aber geschwächt durch politische Fehler, insbesondere des unpopulären Präsidenten Mursi. Und die Opposition ist nur noch Stückwerk. Eine solche Zersplitterung dieses so wichtigen Landes gab es noch nie. Und das ist auch für das Ausland, insbesondere die USA, höchst besorgniserregend.
Very worrying, not only to Egyptians, but to foreign parties with an interest in Egypt and that part of the world, most notably the United States.
Sie haben die Polizei erwähnt. Ist sie unfähig oder unwillig, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten?
It's a combination of the two. The ranks of the Ministry of Interior remain more or less unchanged since the dramatic events of January-February 2011.
Es ist eine Kombination, denn die höchsten Ränge der Polizei sind noch immer von Mubaraks Leuten besetzt. Die Polizei ist geteilt in die Fraktion, die eine Erneuerung des Landes will, und die alte Garde, die Blut an den Händen hat. Dazu kommt, der neue Innenminister, dem die Polizei untersteht, wird als Mann der Muslimbrüder angesehen, und die Polizei verbrachte die letzten Jahrzehnte damit, die Muslimbrüder zu bekämpfen. Und last but not least, die einfachen Polizisten stammen aus der Gruppe der ganz Armen in Ägypten. Entweder wollen sie bei den gewalttätigen Demonstrationen nicht ihren Kopf für wenig Geld hinhalten, oder sie langen aus Frust richtig zu.
Und welche Rolle spielt die Armee in diesem Chaos?
Well, they are the ultimate decider. They have the power to determine who will govern Egypt, whether themselves or anyone else.
Die Armee ist und war schon immer die Königsmacherin in Ägypten. Aber auch die Armee ist in sich gespalten. Der Verteidigungsminister ist zwar nicht Mitglied der Muslimbrüder, aber ein gläubiger Islamist. Viele Offiziere, vor allem die tieferen Ränge, wie Hauptmann und Major, sind von einer tiefen Abneigung gegen Muslimbrüder geprägt. Also auch die Armee ist in sich zerrissen.
Was ist von der Armee denn nun zu erwarten?
Al-Sisi is infinitely more adept than was General Tantawi, and so he is holding the military back from even implementing the curfew orders that the president.
Sie ist gespalten und neutralisiert. Der Verteidigungsminister will nicht einmal die unpopuläre Ausgangssperre der Regierung durchsetzen. Aus Angst, dass die Armee ihre Popularität in der Bevölkerung verliert, und aus Angst, dass die Armee aufgrund der tiefen inneren Spaltung zerbricht. Und darüber ist nicht zuletzt Washington sehr besorgt.
Gibt es eine Lösung für diese verfahrene Situation?
Brothers went too far, and unless they are willing to back up, the situation will continue.
Die Regierung der Muslimbrüder muss politische Kompromisse eingehen. Aber sie ist dazu nicht bereit, und deshalb ist es möglich, dass diese Muslimbrüderregierung auseinanderbricht.
And therefore the potential collapse of this brotherhood government, it seems to me, is very real.
Oder wird sogar Ägypten als Staat zerbrechen?
It's possible. I would, you know, as someone who's I first went to Egypt in 1965 and I'm married to someone from Egypt and spent much of my life there. And
wissen Sie, ich bin seit 1965 in Ägypten und mit einer Ägypterin verheiratet und fand, die ägyptische Gesellschaft sei die konservativste und stabilste Gesellschaft der arabischen Staaten. Aber nun sehe ich die tiefen gesellschaftlichen Risse, die riesigen wirtschaftlichen Probleme und den zerrissenen Staatsapparat, sodass sich Ägypten als Failed State nicht ausschließen würde.
Was können denn die USA tun? Schließlich spielt Ägypten im Nahen Osten eine Schlüsselrolle.
Not much.
Nicht viel. Obwohl die Interessen der USA an Ägypten enorm sind, sind ihre Möglichkeiten limitiert.
Robert Springborg, Sicherheitsexperte an der Militärischen Universität in Monterey, Kalifornien. Matthias Kündig hat ihn befragt. Das Elend der syrischen Flüchtlinge ist groß. Nicht nur in den Nachbarländern Jordanien und Türkei, sondern besonders auch in Syrien selbst. Viele sind von jeglicher Hilfe abgeschnitten. Erstmals seit dem Ausbruch der Kämpfe haben jetzt Helfer der Vereinten Nationen Gebiete in Nordsyrien erreichen können. Was sie dort antrafen, ist erschreckend. 45.000 Menschen harren unter schlimmen Bedingungen in Notlagern aus. ARD-Korrespondent Ulrich Leithold berichtet.
Kein Strom, keine Decken, keine Heizung. Wir sind geflohen, um in Sicherheit zu sein. Aber das sind wir weder hier noch in Syrien. Flüchtlingselend in Jordanien. Doch sind Syrer, die es hierher geschafft haben, immer noch besser dran als Landsleute, die im eigenen Land dem Bürgerkrieg zu entfliehen suchen. Erstmals seit Beginn des Aufstands gegen Assad vor 2 Jahren erreichen jetzt UN-Hilfskonvois den Norden Syriens nahe der türkischen Grenze. Dort vegetieren 45.000 Flüchtlinge in einem mit eigenen Mitteln notdürftig errichteten Lager. Unter entsetzlichen Umständen, sagt das UNHCR, die Flüchtlingshilfe der UNO. Greg Barrow vom Welternährungsprogramm kennt die Schwierigkeiten, Menschen in Syrien mit dem Nötigsten zu versorgen. Es gibt Regionen, da kommen wir einfach nicht hin. Und es gibt vor Ort nicht genug Leute, mit denen wir Essen verteilen können. Wohl 3 Millionen brauchten solche Hilfe, nur die Hälfte erreicht das Welternährungsprogramm. Die Gefahr für Hilfsorganisationen ist einfach sehr groß. Wir arbeiten mit lokalen Organisationen zusammen, die uns bei der Verteilung unterstützen. Der syrische Rote Halbmond ist da unser wichtigster Partner. Aber der ist überfordert und wir haben schlicht keinen anderen, um mehr Menschen mit Essen zu versorgen. Ohne grünes Licht von Seiten der syrischen Regierung läuft gar nichts. So braucht es wie jetzt in Nordsyrien die Landeerlaubnis für UN-Flugzeuge und Passierscheine für Lkw. Ohne Risiko ist es für die Helfer auch dann nicht. Seit Oktober hatten wir 10 Angriffe auf unsere Lkw, weiß Greg Barrow. Manchmal wurden Lebensmittel gestohlen. Wir haben über Dritte die Rückgabe verhandelt und waren auch meist erfolgreich. Aber das erschwert natürlich alles und hindert Fahrer, bestimmte Strecken zu nutzen, weil sie um ihre Sicherheit fürchten. Selbst wenn man wie jetzt die Versorgung der Menschen mit Zelten, Decken und Essen bei Regen und Kälte, teils Minusgraden, aufnehmen kann, stellt der Alltag im Bürgerkrieg auch die Helfer täglich vor neue Probleme. Benzinmangel ist ein wichtiges Thema. Wir können Lebensmittel deshalb oft nicht transportieren. Das hat natürlich auch Folgen für Getreidemühlen. Sie können das nötige Mehl nicht liefern. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Bäckereien können nicht arbeiten, die Leute kriegen kein Brot. Das ist die Konsequenz. Selbst wenn jetzt einige Flüchtlinge in Syrien von UN-Organisationen versorgt werden können, Hilfskonvois erstmals auch in entlegene Gebiete gelangen, droht jeden Tag weiter die humanitäre Katastrophe, solange geschossen und bombardiert wird. Da ist Greg Barrow vom Welternährungsprogramm sich sicher. Speziell jetzt im Winter trifft es alte, kranke und vor allem Kinder besonders. Wenn sie nicht täglich zu essen bekommen, dauert es nicht lange und wir haben massenhaft Fälle von Unterernährung.
Das gläserne Hochhaus ist in Mexico City weit herum sichtbar. Der Pemex Tower gilt als besonders erdbebensicher. Doch in der Nacht auf heute hat eine Explosion mehrere Stockwerke verwüstet, am Hauptsitz des mexikanischen Erdölkonzerns. Mindestens 32 Personen haben das Unglück nicht überlebt, 120 sind verletzt worden. Noch kennt man die Ursache nicht, doch es wäre keine Überraschung, wenn Schlamperei eine entscheidende Rolle dabei spielen würde. Im Staatskonzern nichts Neues, wie Franco Battel weiß.
Pemex ist in jeder Beziehung ein Riese. Einer der größten Erdölkonzerne weltweit, der größte Arbeitgeber Mexikos und die wichtigste staatliche Einnahmequelle. Der Konzern finanziert einen Drittel des mexikanischen Haushalts. Riesig sind auch die Probleme. Seit seiner Verstaatlichung ist der Konzern eine Art Zapfsäule für Politiker und Gewerkschafter. Dort fühlen sie sich ihre Taschen. Wie schlimm die Zustände sind, erfuhr die Öffentlichkeit zum Beispiel vor einem Jahr ganz beiläufig. Die Tochter des Gewerkschaftsbosses von Pemex publizierte Fotos auf Facebook. Zu sehen eine Yacht, ein Privatjet, ein Shoppingwochenende in London. Mit dem regulären Gewerkschaftssalär konnte das nicht finanziert worden sein. Aber auch die Mafia plündert das Unternehmen, zweigt Öl ab oder erpresst Schutzgelder. Hinzu kommt Misswirtschaft. Pemex investiert viel zu wenig in seine Anlagen, in die Sicherheit seiner Arbeiter. Mit fatalen Folgen. Die Zahl tödlicher Unfälle ist hoch. Ob die Explosion am Hauptsitz auch darunter fällt, ist unklar und wird derzeit noch untersucht. Enrique Peña Nieto, Mexikos neuer Präsident, hat schon im Wahlkampf Abhilfe versprochen. Transparenter, effizienter, profitabler soll Pemex werden. Und tatsächlich ist es Peña gelungen, alle relevanten politischen Kräfte für Reformen zu bündeln. In einem Pacto por México, einem Pakt für Mexiko. Zweifel aber bleiben, denn Peña möchte Pemex ausländischen Investoren öffnen, vor allem für die technisch aufwendige Tiefseebohrung. Im Gegenzug würden diese Firmen Gewinnbeteiligungen erhalten. Und genau dagegen läuft Mexikos linke Sturm. Der Pakt für Mexiko bröckelt bereits, zumindest in dieser Frage. Und ob es Peña gelingt, Macht und Raffgier der Pemex-Gewerkschaft zu bändigen, ist noch unsicherer. Immerhin ist der erwähnte Gewerkschaftsboss, dessen Tochter sich auf der Yacht ablichten ließ, ein Parteikollege des Präsidenten.
Die Bluttat von Dayon im Wallis, bei der ein Mann drei Frauen erschoss, bringt Bewegung in die Diskussion um ein härteres Waffenrecht. Die Kantone machen Druck für eine Nachregistrierung sämtlicher Waffen in Schweizer Haushalten. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Bis vor 4 Jahren durften in der Schweiz die meisten Waffen frei gehandelt werden. Der Staat erfuhr nichts davon. Deshalb gibt es in unserem Land wohl mehrere hunderttausend unregistrierte Pistolen, Sturmgewehre oder Jagdflinten. Die Kantone wollen das nun ändern. Alle Waffen sollen nachregistriert werden. Das hat der Vorstand der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren KKJPD einstimmig entschieden.
Das Ziel ist, dass wir alle Waffen im Register haben und dafür auch eine gesetzliche Grundlage brauchen. Und das ist jetzt unser Wunsch an die nationale Politik,
sagt KKJPD-Vizepräsident Beat Filiger. Die Kantone fordern die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats per Brief zum Handeln auf. Das Parlament soll eine Frist von zum Beispiel 1 Jahr beschließen für eine Nachregistrierung der Waffen. Wer seine Waffe nicht melde, würde gebüßt. Möglichst komplette Waffendatenbanken seien wichtig, sagt Filiger. Die Polizei müsse ein möglichst genaues Bild haben, zum Beispiel bevor sie ausrücke wegen häuslicher Gewalt.
Wir können Delikte damit nicht vollends verhindern, aber wir machen doch einen Schritt in die richtige Richtung.
Ob die KKJPD die nationale Politik überzeugen wird, bleibt aber fraglich. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats hat vor 3 Wochen erst Nein gesagt zur Idee einer Nachregistrierung. Kommissionsmitglied Ida Glanzmann von der CVP bleibt skeptisch.
Diejenigen Leute, die dann wirklich mit Waffen Missbrauch betreiben, die werden sich so oder so nicht registrieren lassen.
Auch Kommissionsvizepräsident Thomas Hurter von der SVP bleibt bei seinem Nein. Man müsse konsequent gegen Gewalttäter vorgehen. Waffen zu registrieren helfe wenig und funktioniere auch nicht.
Wollen Sie bei irgendeiner Person zu Hause unangemeldet erscheinen und dort in Ihrem Kleiderkasten nachschauen, ob es dort irgendwelche Waffen gibt? Das ist einfach nicht durchsetzbar.
KKJPD-Vizepräsident Filiger hat den Widerstand erwartet.
Wir müssen jetzt versuchen, die nationale Politik zu überzeugen von unserer Idee und unseren Argumenten.
Der Weg scheint noch weit und wichtige Fragen etwa zur Umsetzbarkeit einer Registrierung bleiben offen.
Präsident und Direktor des Milchproduzentenverbandes, das waren bisher quasi Posten auf Lebenszeit. Heute haben die beiden höchsten Milchbauern gleich beide den Rücktritt erklärt und ihre Kollegen im Vorstand fordern sie auf, es ihnen gleich zu tun. Denn der Verband ist in seiner Arbeit blockiert und verliert laufend an Einfluss. Christian von Burg zum Eklat bei den Milchproduzenten.
Die Schweizer Bauern, das sind immer noch in erster Linie Milchbauern. Und wenn ihre Verbandsspitze jetzt aus Protest zurücktritt, dann wird es schwierig, sagt der neue Präsident des Dachverbandes der Schweizer Bauern, Markus Ritter.
Wenn ich über Land fahre, mit den Bauern spreche, ist eine gewisse Mutlosigkeit, ein gewisser Frust in dieser Milchproduktion vorhanden. Man kann praktisch keine Erträge mehr erwirtschaften und das macht es sehr dramatisch. Und wenn hier nicht eine Lösung gefunden werden kann, dann wird die Schweizer Milchproduktion sehr schwierigen Zeiten entgegengehen.
Der Milchpreis ist in den letzten Jahren stetig gesunken, die Milchmenge dagegen ständig gestiegen. Und so sind die Bauern gegenüber den Milchhändlern und den Verarbeitern fast immer am kürzeren Hebel. Unzählige Anläufe haben die Milchbauern gemacht, um gemeinsam und damit stärker aufzutreten. Aber die Entscheide, die der Vorstand der Milchproduzenten meist einstimmig gefällt hat, diese Entscheide werden in den Regionen regelmäßig sabotiert. Direktor Albert Rösti will so nicht mehr weitermachen.
Ich verliere natürlich die Glaubwürdigkeit Schritt für Schritt. Ich meine, wenn man Maßnahmen präsentiert, aber dann wird nichts umgesetzt, dann passiert nichts. Auf die Dauer untergräbt das einem den Boden.
Es brauche jetzt einen Neuanfang, sagt Rösti.
Mit unserem Doppelrücktritt möchten wir das Signal setzen, dass neue Leute Platz haben. Wir sind aber klar der Meinung, es reicht nicht, wenn wir das tun, damit sich die Lage für die Milchproduzenten verbessert. Auch im Vorstand, jedes einzelne Mitglied muss sich diese Überlegung machen.
Noch mehr Rücktritte fordert er also. Zu viele Hüte hätten die Vorstandsmitglieder. Wie meint er das?
Gewichtige Mitglieder unseres Vorstandes sind gleichzeitig Präsidenten von Milchhandelsorganisationen.
Milchhändler und Bauernvertreter, das passe nicht unter einen Hut. Dieser Meinung ist auch der Präsident, Peter Gfeller. Und selbst Markus Ritter, der Präsident des Dachverbandes, findet, das müsse jetzt vertieft diskutiert werden. Und was sagen die, die es angeht? Zwei Hüte zu tragen, das sei zum Teil problematisch, sagt Thomas Öhen, der Präsident der Zentralschweizer Milchproduzenten. Aber das Grundproblem liege bei den Bauern selber.
Es sind wirklich auch unter den Produzenten natürlich verschiedene Interessen vorhanden und jeder versucht irgendwo für sich das beste Stück herauszuschneiden und das wird dann mit harten Bandagen wird dann halt gekämpft.
Milchbauer ist nicht gleich Milchbauer. Da gibt es die, die weniger als 50 Rappen pro Liter Milch bekommen, weil ihre Milch als Butter oder Milchpulver in den Export geht. Sie sind kaum bereit, noch Solidaritätsbeiträge an die anderen zu bezahlen. Anders sieht es dort aus, wo etwa der gefragte Greyerzer produziert wird. Dort bekommen die Bauern 80 Rappen pro Liter Milch. Im Westen wollen die Bauern eher zurück zu den Kontingenten zum fixen Preis. Im Osten verlangen die Bauern noch mehr Markt. Und für Öhen ist klar, in welche Richtung es geht. In Richtung Marktöffnung.
Wir müssen uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und ich glaube, wir müssen uns auch von der Illusion lösen, dass bei uns möglich ist, dass der Milchpreis irgendwo bei 80 Rappen oder bei 90 Rappen sein wird, wenn er in den Nachbarländern halt knapp 40 Rappen ist. Und da ist auch die Konsumentenschaft nicht mehr bereit, das zu tolerieren.
Die Anpassung an den Markt ist hart für die Schweizer Milchbauern. Und wie es in ihrem Verband weitergeht, ist unklar. Aber es gibt einen Lichtblick, denn dieses Jahr ist weniger Milch im Markt. Gut möglich also, dass die Milchpreise für die Bauern zumindest kurzfristig wieder steigen.
Christian von Burg. Mit seinem Beitrag ist es 18.28 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit den verhängnisvollen Chapels in Südkorea und Freiburger Brückendramen. Zuerst aber Kroatien. Ramsch, Ausschuss wertloses Zeugs, das hält die Ratingagentur Moody's von Kroatiens Kreditwürdigkeit. Nur mit diesem Stempel wird es für das Land fast unmöglich, jedenfalls enorm teuer, zu Krediten, also zu Geld zu kommen. Aber Geld braucht Kroatien dringend, um die hohe öffentliche Verschuldung zu decken. Denn es will heute in 5 Monaten der EU beitreten und das geht nur mit besseren Wirtschaftszahlen. Ich sprach darüber mit Hermine Vidovic. Die Ökonomin ist Kroatien-Spezialistin beim Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Ich fragte sie, war die Herabstufung nicht einfach logisch?
Es war mehr oder weniger ein logischer Schritt, nachdem bereits Standard & Poor's im Dezember die Kreditwürdigkeit Kroatiens auf Ramsch herabgestuft hat und der Grund ist bei beiden Ratingagenturen der zögerliche Umgang mit Reformen, eine mangelnde Budgetkonsolidierung. Aber man muss dazu auch sagen, dass das für die Politik äußerst schwierig ist vor dem Hintergrund einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und steigender Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaftsleistung in Kroatien ist bereits das 4. Jahr in Folge rückläufig und gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit ununterbrochen. Mittlerweile liegt sie bei rund 16% und besonders prekär ist die Situation der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit für Jugendliche beträgt über 40% und wenn man das im EU-Vergleich sieht, ist das die dritthöchste Arbeitslosenquote überhaupt.
Brüssel liegt ja Zagreb im Nacken, hat klare Bedingungen gestellt. Die ökonomische Entwicklung nimmt genau die gegenteilige Richtung. Sie haben jetzt das ein bisschen beschrieben, aber was macht Kroatien denn falsch? Woran liegt's?
Kroatien hat mehrere Probleme. Unter anderem hat es eine sehr schlechte Wirtschaftsstruktur. Die Industrie fußt mehrheitlich auf der Schiffbauindustrie als wichtigsten Exportsektor. Die EU ist sehr darauf bedacht, dass Kroatien seinen Schiffbausektor in Ordnung bringt, bevor es der Europäischen Union beitritt. Der Sektor wurde über Jahre hin hochsubventioniert durch den Staat, soll nun ein Ende haben. Gleichzeitig ist aber der Schiffbausektor der wichtigste Exportsektor Kroatiens. Und auf andere Produkte kann sich Kroatien fast nicht verlassen. Vielleicht noch ein wesentlicheres Exportprodukt oder ein interessantes sind Arzneimittel. Und dann sind es aber eher Holzexporte oder auch Textilexporte, also eher im Low-Tech-Bereich.
Trotz dieser schwierigen Bedingungen hat die Regierung ja sehr ehrgeizige Ziele aufgestellt mit ihrer Strukturreform, immer im Hinblick darauf, dann in die EU zu kommen. Hat sie zu viel versprochen?
Man hat den Eindruck, dass die Regierung ein bisschen anfänglicher Energie verloren hat, dass auch die Reformen eben nur zögerlich vorangehen. Also man sieht noch immer nichts von einer Pensionsreform, die dringend notwendig ist. Es gibt in Kroatien einen hohen Anteil von Pensionisten, also wäre es dringend notwendig, Reformen hinsichtlich des Pensionsalters, hinsichtlich der Eintrittskriterien für die Pension und so weiter zu schaffen. Es gibt aber auch noch immer einen sehr großen Staatssektor und da habe ich das Gefühl, dass die Regierung zurückschreckt, drastischere Schritte zu setzen. Es wird seit längerer Zeit angekündigt, dass Beschäftigte im öffentlichen Sektor gekündigt werden sollen, aber das ist bisher nur zögerlich eingetreten, was natürlich auch mit der hohen Arbeitslosigkeit im Land zusammenhängt.
Jetzt mit dieser Herunterstufung erst recht hat Kroatien ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Der kroatische Finanzminister hat offenbar heute noch gesagt, so sinngemäß, das Problem ist nicht das schlechte Rating. Wenn wir ehrlich sind, dann entspricht das einfach unserem Land. Damit kommt ja natürlich die Glaubwürdigkeit auch nicht zurück.
Ja, aber ich denke mir, er war in diesem Zusammenhang sehr ehrlich und er hat auch gesagt, dass dieses Rating und die Begründung für das Rating soll auch den Kroaten selbst vor Augen führen, wie schlecht es um das Land steht. Und Linic hat bei der früheren Herabstufung bereits davon gesprochen, dass Kroatien versuchen würde, Hilfe beim Internationalen Währungsfonds zu bekommen. Das hat man bisher von Seiten der Nationalbank oder auch des Premierministers eher abgelehnt. Allerdings sehe ich darin eine Möglichkeit, durch die Auflagen, die durch den Internationalen Währungsfonds gegeben werden, dass Kroatien wirklich bestimmte Reformen durchziehen müsste, beziehungsweise könnte sich die Politik auf den Internationalen Währungsfonds beziehen, wenn sie zu drastischeren Reformmaßnahmen greift.
Nun gibt es im März einen neuen Zwischenbericht der EU zu diesen Bedingungen, die sie Kroatien auferlegt hat. Was heißt es denn für Brüssel, wenn mit Kroatien ein weiteres Sorgenkind dazustößt?
Ich denke, dass der Beitrittsprozess Kroatiens bereits so weit fortgeschritten ist, dass es auch für die Europäische Union derzeit kein Zurück mehr geben wird und sie sich mit dem neuen Mitgliedsland, wenn es beigetreten ist, auch auseinandersetzen muss.
Hermine Vidovic ist Kroatien-Spezialistin beim Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. In Südkorea hat jetzt Park Geun-hye das Sagen. Sie ist die neue Präsidentin, die erste Frau auf diesem Posten in Seoul. Ihr Vater, Diktator Park Chung-hee, brachte Südkorea den Wohlstand. Er machte das zerbombte Reisbauernland zu einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt. Doch dieser Wohlstand ist bedroht, das sagt einer der führenden Wirtschaftsexperten Südkoreas. Großunternehmen sind inzwischen so groß geworden, dass sie das Land gefährden. Urs Morf.
Sie standen am Anfang des südkoreanischen Aufschwungs, die sogenannten Chaebol.
1961 forcierte der Militärdiktator Park Chung-hee die Industrialisierung, indem er Firmen im Besitz von einzelnen Unternehmerfamilien gezielt förderte. Südkorea eroberte quasi per Befehl den Weltmarkt mit extrem billigen Massenprodukten, mit Schuhen und T-Shirts. Vorbedingung für die Massenproduktion war billige Arbeitskraft, sagt Wirtschaftsprofessor Lee Dong-gol.
Low price 갖고 경쟁을 했었기 때문에 그리고 레이버의 cheap labor에 베이스된 그런 경쟁을 했기 때문에
Darum hätten die Militärs mit dem Verbot von Streiks und Gewerkschaften dafür gesorgt, dass die Arbeitskraft auch billig blieb.
그때까지는 정부에서 모든 리소스를 재벌한테 모아주면서 성장.
Trotz der harten Sozialpolitik sei die Entwicklung anfänglich rundum positiv gewesen. Kleine und mittlere Firmen blühten auf, die die großen Chaebol mit Bestandteilen versorgten. Reisbauern wurden zu Arbeitern, ein Mittelstand wuchs heran. Und als Gegenleistung zum erzwungenen Arbeitsfrieden gab es Arbeitsplatzsicherheit. Das änderte sich, als die Chaebol erneut auf Anordnung der Regierung in neue Bereiche diversifizierten. In Stahlproduktion und Schiffswerften, in Auto- und Pharmaindustrie und in Elektronik. Denn, so Professor Lee, die Chaebol seien dabei durch Subsidien und Zolltarife von ausländischer Konkurrenz abgeschirmt worden. Ein System der Vetternwirtschaft also, jenseits eines ausgleichenden Marktwettbewerbs. Längst nicht alle Investitionsprojekte seien rentabel gewesen, die Chaebol hätten sich schwer verschuldet, mit Krediten, die indirekt in ausländischer Währung aufgenommen wurden, von Koreas Banken bei ausländischen Geldgebern. Die Blase platzte 1997 mit dem Ausbruch der Asienkrise. Südkoreas Währung, der Won, stürzte ab. Beim Beschreiben dieser Katastrophe wechselt Finanzexperte Lee spontan ins Englische.
Eventually, Korean government paid almost $170 billion of
Südkoreas Regierung musste fast 170 Milliarden Dollar an Steuergeldern bezahlen, um die Volkswirtschaft zu retten. Fast 30% des damaligen BIP. 16 von den 30 größten Chaebol kollabierten trotzdem. Mit enormen sozialen Folgen. Hunderttausende wurden arbeitslos und sackten wieder in Armut und Elend ab, bevor 1999 ein allerdings sehr schneller Wiederaufschwung einsetzte. Die überlebenden Chaebol hätten aber dazugelernt, sagt Professor Lee. Zumindest vordergründig seien sie heute finanziell gesund. Das Problem sei jetzt ein anderes. Die Macht der Chaebol sei größer als je zuvor, und zwar nicht nur wirtschaftlich. Die Chaebol kontrollierten mit ihrem Geld die Politik, die Medien und das Internet.
They control political circle with their money and they control the media.
Samsung, der größte der Konzerne, lasse bis heute keine Gewerkschaften zu, obwohl das Recht darauf bereits seit den 1980er Jahren in der Verfassung verankert sei. Der ehemalige Vizepräsident der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde Lee Dong-gol sieht aber vor allem auch volkswirtschaftliche Gefahren des heutigen Chaebol-Systems.
Korean people and Korean economy cannot take the risk.
Südkorea sollte nicht die ganze Zukunft des Landes in die Hände von 30 Unternehmerfamilien legen. Denn in den Chaebol übernehmen traditionell erst die Söhne, später die Enkel der Gründerväter, die Unternehmensführung. Dies völlig unabhängig davon, ob sie für diese Position überhaupt geeignet seien. Das bringe das ganze Land in Gefahr. Erneut führt der Professor zur Illustration den Samsung-Konzern an.
Just imagine that the unexperienced and unskilled and unproven Mr. New chairman would be of Samsung Corporation.
Man müsse sich nur vorstellen, was passiere, wenn der völlig unerfahrene, aber zum zukünftigen CEO von Samsung vorbestimmte J.Y. Lee ein paar dumme Entscheidungen fällen sollte. Das würde Südkoreas gesamte Volkswirtschaft in den Abgrund stürzen. Es sei eigentlich wie mit der Schweiz und ihren Banken, sagt der Professor.
Because of the too big to fail problem, the country cannot let the big company collapse.
Weil sie too big to fail seien, dürfe das Land die Großkonzerne nicht zusammenbrechen lassen. Das bedeute, sie im Notfall mit Steuergeldern retten zu müssen.
Nur sei das in Südkorea noch drastischer als bei uns. Jeder wisse, dass der Zusammenbruch nur allein von Samsung oder von Hyundai ganz Südkorea in den Abgrund stürzen würde. Neben der gezielten Förderung von Klein- und Mittelbetrieben empfiehlt Professor Lee die Aufspaltung der Konzerne. Genau das wird aber in Südkorea nicht so schnell geschehen. Denn die neu gewählte Präsidentin Park Geun-hye ist die Tochter von Diktator Park Chung-hee, dem Erfinder des Chaebol-Systems. In einer Ansprache zur Wirtschaftspolitik sagte sie: Sie werde keine Machtmissbräuche der Chaebol dulden. Zugleich sprach sie sich aber entschieden gegen eine Aufspaltung der Konzerne durch den Staat aus. Während Frau Parks Präsidentschaft wird Südkorea also weiterhin mit einem großen wirtschaftlichen Gefahrenpotenzial leben.
Urs Morf über die südkoreanische Variante des Too Big to Fail. Nach Freiburg. Freiburg versteht sich als Brückenstadt zwischen zwei Kulturen und sein Stadtbild ist geprägt von imposanten Brücken. Die Zähringer Brücke zum Beispiel, 100-jährig, sie verbindet das deutschsprachige Umland mit der französischsprachigen Stadt. In 2 Jahren soll sie aber gesperrt werden und der Individualverkehr über die neue Poya-Brücke rollen. Das brüskiert viele Deutsch-Freiburger. Patrick Müllhauser kennt die Hintergründe.
Die Zähringer Brücke wurde einst gebaut, um die Basswil, die Freiburger Unterstadt, vom Verkehr zu befreien. Heute verstopfen unzählige Autos und Lastwagen die Oberstadt, das historische Stadtzentrum rund um die Kathedrale. Die Brücke soll deshalb geschlossen werden, außer für den öffentlichen Verkehr, erklärt Gemeinderat Thierry Steyert. Steyert ist zuständig für die Verkehrsfragen der Stadt.
Es ist deshalb wichtig, weil es das historische Burgquartier mit der Kathedrale endlich entlasten wird. Heute haben wir ungefähr 25.000 Fahrzeuge, die um die Kathedrale herumfahren.
Die Anwohner leiden unter dem Lärm, erklärt Steyert. Die Fassade der mittelalterlichen Kathedrale, dem Wahrzeichen der Stadt, ist teilweise schwarz wegen der vielen Abgase. Der motorisierte Privatverkehr soll deshalb die Stadt etwas weiter nördlich umfahren und über die Poya-Brücke geleitet werden. Über diese imposante neue Schrägseilbrücke mit einer Spannweite von beinahe 200 Metern.
Eine ganz moderne Hängebrücke, das wird ganz bestimmt ein neues Symbol der Stadt Freiburg werden.
Die Poya-Brücke braucht es, da sind sich alle einig. Doch dass nach der Eröffnung der neuen Brücke die alte Zähringer Brücke gesperrt werden soll, stößt auf starken Widerstand. Es hagelte Rekurse. Ladenbesitzer fürchten um ihre Existenz. Selbst sprachpolitische Argumente werden ins Feld geführt. Die deutschsprachige Minderheit des Kantons fühlt sich abgeschnitten. Im Restaurant Mackenberg in Tafers, Hauptort des deutschsprachigen Sensebezirks, 5 Kilometer östlich der Stadt. Die Gäste sind empört.
Das ist eine riesige Schweinerei.
Also mir dürfte das hier sehr wichtig für den Sensebezirk.
Das finde ich gar nicht gut. Ja. Kann man schon fast sagen, Röstigraben. Ja.
Jetzt hat man doch gesehen, ja, der Röstigraben geht langsam zu. Eine Brücke ist auch, um etwas zu verbinden.
Prominente Unterstützung erhalten sie von Alt-CVP-Nationalrat Paul Zbinden. Er wohnt am östlichen Stadtrand von Freiburg.
Durch die Schließung der Zähringer Brücke wird nun kulturell, sprachlich eine Brücke geschlossen, die es den Bewohnern dieses deutschsprachigen Teils erschwert, in ihre Stadt zu gehen und den Zusammenhang mit der französischsprachigen Bevölkerung intensiv aufrechtzuerhalten.
Der 75-jährige Politiker wühlt in alten Wunden, in einem Kanton, in dem sich die deutschsprachige Minderheit noch immer von der französischen Mehrheit vernachlässigt fühlt. Überhaupt, meint Paul Zbinden, sei es unnötig, die Zähringer Brücke zu schließen. Ein Teil des Verkehrs werde doch so oder so über die neue Poya-Brücke fahren und damit das historische Burgquartier genügend entlasten. Zurück auf der Zähringer Brücke. Dass wegen der Schließung der Brücke ein sprachpolitisches Feuer entfacht wird, findet Gemeinderat Thierry Steyert fehl am Platz.
Wir bauen eine neue Brücke. Und die verbindet den Sensebezirk mit der Stadt Freiburg. Abgesehen davon könnte ich auf Herrn Zbindens Ängste antworten. Nehmen Sie den öffentlichen Verkehr, wenn Sie wirklich über die Zähringer Brücke weiterhin nach Freiburg kommen wollen. Der wird noch viel schneller darüber zirkulieren als heute.
Freiburg könnte auch viel Geld verlieren. Der Bund zahlt Freiburg 80 Millionen Franken an den Bau der neuen Poya-Brücke. Er erwartet jedoch, dass Kanton und Stadt Freiburg das Projekt wie geplant umsetzen, wie Jörg Plattner, Chef Agglomerationspolitik beim Bundesamt für Raumentwicklung, auf Anfrage festhält. Dazu gehöre, dass die alte Brücke für den motorisierten Privatverkehr geschlossen werde. Damit könne das historische Burgquartier und die Kathedrale wie gewünscht geschützt und aufgewertet werden. Auch der Freiburger Gemeinderat sieht das so.
Wenn man ein Tor öffnet für Ausnahmen, dann wird es zahlreiche andere Ausnahmen geben.
Und das Ziel, so Thierry Steiert, würde verfehlt.
Patrick Mühlhauser, das war das Echo der Zeit. Verantwortlich heute Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.